Da es eben keine Perspektive gibt, arbeiten wir von Woche zu Woche. Wir schreiben Songs, gucken, wie sich die Situation entwickelt, veröffentlichen vielleicht den einen oder anderen Song. Es ist natürlich für uns schon auch sehr ungewöhnlich und wir üben uns in Flexibilität und Geduld und versuchen nicht wahnsinnig zu werden.
Johannes Strate, Sänger der Band Revolverheld, beschreibt hier die aktuelle Situation. Und ähnlich geht's momentan natürlich vielen Musikerinnen und Musikern, denn die Corona-Pandemie hat die Kultur- und Kreativbranche ziemlich hart getroffen. Seit Monaten kämpft die Musikszene im Prinzip mit demselben Schicksal. Es dürfen keine Live-Auftritte vor Publikum stattfinden, das heißt keine Konzerte, keine Touren. Und das bedeutet auch, ein Großteil der Einnahmen fällt einfach weg. Wie unterschiedlich Musikschaffende damit umgehen und wie sie die Krisenzeit überbrücken, das hört ihr in dieser Episode von Musikerinnen und Musikern selbst, denn wir haben einige Musikschaffende aus dem Popmusikbereich für diese Episode um Statements gebeten. Damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Bollert und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
In der vergangenen Episode hat der Ökonom Alexander Kritikos hier im Podcast ja betont, dass die Corona-Hilfen für Solo-Selbstständige nicht zielgenau ausgelegt sind und irgendwie nicht so richtig passen. Und das ist etwas, worauf auch Musikverbände schon sehr früh in der Krise aufmerksam gemacht haben. Denn diese Überbrückungshilfen, die reichen für viele Solo-Selbstständige Musikschaffende überhaupt nicht aus. Damit lässt sich eine Existenz ganz, ganz selten sichern. Und hier geht es ja jetzt wirklich nicht nur um Musikerinnen und Musiker, sondern da hängt ja noch viel mehr dran. Eigentlich sogar die gesamte Veranstaltung. Also zum Beispiel auch diejenigen, die in der Bühnen- oder Lichttechnik arbeiten oder Clubbetreiberinnen und Clubbetreiber. Das beschreiben übrigens auch die Musikerinnen und Musiker sehr eindrücklich, die hier in dieser Folge immer mal wieder zwischendurch zu hören sein werden. Für den Gesamtüberblick spreche ich heute mit einer Frau, die sich in der Musikszene bestens auskennt und sehr gut vernetzt ist. Denn Andrea Rothaugt ist viele Jahre Präsidentin des Bundesverbands Popularmusik gewesen, Mentorin im Deutschen Kulturrat und seit 2002 Geschäftsführerin vom Verein Rock City, Hamburgs Zentrum für Popularmusik. Der Verein vertritt Interessen von Musikerinnen und Musikern und entwickelt nachhaltige Projekte, um Musikschaffende strukturell und aber auch ganz zu unterstützen. Eine Aufgabe, die aktuell wahrscheinlich wichtiger ist denn je. Moin, Frau Rothaugt.
Hallo, hallo.
Wir stecken jetzt bereits seit über einem Jahr in der Corona-Krise. Sie kennen ja viele Musikerinnen und Musiker, habe ich ja gerade schon angesprochen. Können die noch?
Ja, das ist so eine Frage der Perspektive, was das eigentlich heißt, ne? Können die noch? Also können die noch was? Musik machen? Nein. Also jedenfalls nicht wie gewohnt. Das heißt genau, wie Sie eben schon erwähnt haben, der gesamte Live-Betrieb liegt lahm. Und da die Musikerinnen und DJs und Co. eben zu mindestens 70% vom Live-Betrieb leben, ist da natürlich überhaupt nichts los momentan. Das heißt, keine Gagen, kein Konzertbetrieb, keine GEMA-Tantiemen, kein Verkauf von Merchandising und CDs auf Konzerten. Also da ist überhaupt nichts los. Das heißt, selbstverständlich ist die Stimmung extrem schlecht. Wir schauen ja quasi auf ein Arbeitsverbot seit 12 Monaten und es gibt eben keine Perspektive. Es gibt nur eine anhaltende Perspektivlosigkeit im gesamten Betrieb. Und insofern ist die Aussicht, mit dem, was man tut, was man immer getan hat, mit dem, was man kann, sein Geld zu verdienen, zurzeit einfach gar nicht da.
Hey, hier ist Susi Bums von der Band The Screenshots. Wir sind eine normale Rockband und haben unseren Proberaum in Köln. Dort waren wir aber seit einigen Monaten nicht mehr. Manche Bands arbeiten ja so, dass sie sich treffen und ohne Ziel 17 Stunden gemeinsam Musik machen können. Wir können das nicht. Wir brauchen immer ein Ziel, auf das wir konkret hinarbeiten. Und dieses Ziel war, nach der Veröffentlichung von unserem Debütalbum namens 2 Millionen Umsatz mit einer einfachen Idee im Oktober 2020 eigentlich das Proben für eine Tour direkt nach der Veröffentlichung. Wir arbeiten alle drei neben der Band in unterschiedlichen Bereichen freiberuflich. Und die Arbeitswelten haben sich dort ebenfalls ja sehr stark verändert. Wir überbrücken die Zeit, ehrlich gesagt, damit, in anderen Jobs zu arbeiten und andere Jobs zu suchen. Thema Sichtbarkeit. Im Sommer 2020 haben wir mit einer Morningshow angefangen, die Stand jetzt 3 Staffeln hat. Jeden Morgen für so 10 Minuten miteinander zu sprechen, manchmal auch mit einem befreundeten Gast, hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Und auch das von der CO Pop aufgenommene Konzert in der leeren Kölner Kulturkirche war für uns sehr, sehr toll. Ob das unsere Sichtbarkeit erhöht, wissen wir nicht. Am besten neu sichtbar und vor allem hörbar wird man in der Größe von unserer Band, ja, wenn BesucherInnen von Festivals zufällig vor der Bühne landen, auf der du gerade spielst. Wir glauben, dass es noch einiges an Zeit dauert, bis ja Schweißkörper an Schweißkörper gemeinsam vor einer Bühne tanzen kann. Unsere Musik ist aber schon darauf angelegt. Deswegen überlegen wir an einer Rebranding-Aktion für unsere Musik, damit Leute auch bei Sitzkonzerten, die hoffentlich auf uns zukommen, Spaß haben.
Wenn jetzt so eine Punkband wie The Screenshots überlegt, ihr Konzept anzupassen, damit ihre Musik auch bei einem Sitzkonzert funktioniert, also zwei Dinge, die eigentlich im ersten Moment, wenn man so drüber nachdenkt, überhaupt nicht zusammenpassen, ist das dann so ein Symbol dafür, dass die aktuelle Situation tatsächlich eine existenzielle Herausforderung ist? Sie haben das Wort Berufsverbot schon genommen?
Ja, also momentan sind Künstler und Künstlerinnen und Clubs natürlich dabei, ihr Überleben irgendwie zu sichern. Das heißt, natürlich müssen sie sich irgendwie umorientieren und versuchen, in irgendeiner Art und Weise wieder Geld zu verdienen. Das Geldverdienen im Netz ist eben für den Live-Betrieb momentan so gut wie unmöglich. Es wird von Spenden gelebt, es wird die Zeit genutzt, um zu produzieren, digitale Inhalte zu produzieren, sich weiterzubilden, irgendwie am Ball zu bleiben, hier und da ein bisschen Geld zu verdienen, aber vielen fehlt einfach mittlerweile der Mut und das Geld sowieso, um weiterzumachen, weil es gar keine tragbare Aussicht auf Verdienst wirklich gibt. Trotzdem ist es natürlich eine Branche, die ganz viel kann, die ganz viel auf die Beine stellen kann, die sehr kreativ ist, die divergent denken kann und natürlich die Hygienekonzepte im Schrank haben und die im Grunde ja eine Branche ist, die uns schon gezeigt hat, auch letzten Sommer, dass sich bei uns keiner ansteckt. Aber nichtsdestotrotz ist es eben für diejenigen, die Musik produzieren, erfinden, aufführen und so weiter, momentan besonders bitter, weil eben die Hilfsprogramme so gut wie kaum greifen. Die Szene ist viel zu heterogen dafür und war viel zu unbekannt auf Bundesebene in der Politik, was auch eine Katastrophe natürlich ist. Aber insofern fehlt es einfach momentan an Programmen, auch Nachwuchsförderprogramme. Die ersten Menschen mit Aufenthaltsstatus, denen droht der Verlust der Aufenthaltsgenehmigung. Momentan, also viele Künstler die eben und Künstlerinnen, die Migrationshintergrund haben, die einen Aufenthaltsstatus haben, haben durch den Verlust ihrer Arbeit, sind wirklich in Gefahr. Viele haben Hartz IV, denen jetzt nach einem Jahr die Vermittlung in kulturfremde Berufe droht. Und viele hören auf und orientieren sich um. Das ist so die eine Seite der Medaille und die anderen sind eben sozusagen dabei, sich anzupassen, versuchen durchzuhalten, neue Dinge zu erfinden und irgendwie am Ball zu bleiben.
Hallo, hier ist Johannes von der Gruppe Kalk aus Wien. Wir haben im Oktober unser zweites Album rausgebracht, das heißt Zerstreuen über euch, und haben auch kurz darauf eine Release-Show spielen können. Es war quasi die letzte Show vor dem neuerlichen Lockdown in Österreich. Und das war ein super weirdes Gefühl, weil wir wussten, danach kommt erstmal länger gar nichts mehr. Ja, und unsere Tour, die eigentlich auch im Herbst hätte stattfinden sollen, die wurde dann in den Mai verschoben. Also eh jetzt relativ bald. Und das ist natürlich auch noch super ungewiss, ob das funktioniert oder nicht. Da wären wir circa 2 Wochen durch Deutschland gefahren und ja, es gibt halt momentan gar keine Planungssicherheit, weder für uns noch für die Clubs. Ja. Zum Glück haben wir alle Arbeit, die uns trotz Corona über Wasser halten kann, zum Teil auch aufgrund von Corona haben wir uns so eine Arbeit suchen müssen, aber da sind wir 4 in der Kerngruppe sicher ganz gut dabei. Wir wissen aber schon von Leuten aus unserem Umfeld auch, dass in der Musikszene natürlich Leute, sei das jetzt Technik- oder ClubbetreiberInnen, immer mehr alternativ umschauen müssen, weil die Förderungen nicht ausreichen oder einfach gar nicht da sind. Also für alternative Räume oder Kunstschaffende kann man nicht einfach eine Förderungsliste mit super strengen Voraussetzungen erfüllen. Das ist einfach nicht so einfach und das kommt auch dann nicht jedem zugute, der normalerweise oder jeder, die normalerweise zum Teil zumindest davon leben kann. Und die Räume für alternativere Kunst werden natürlich auch weniger werden dadurch. Und der virtuelle Raum ist zumindest für uns und für unsere Kunst jetzt nicht der optimale Ort, so sehen wir das zumindest. Und deswegen haben wir uns auch aus dem Livestream-Zeug bisher ziemlich rausgehalten. Wir planen momentan ein Musikvideo Und sonst schauen wir einfach, dass wir wieder einen Zugang finden zu der ganzen Situation in unserer Musik und auch wie wir damit umgehen, und versuchen uns irgendwie neu zu formieren und einfach schauen, dass es irgendwie halt anders weitergehen kann.
Dann kommen wir doch mal auf die Vertretung zurück, die Sie schon angesprochen haben. Auch vielleicht die Wahrnehmung in der Politik. Ich erinnere mich noch dunkel an Sigmar Gabriel, der in den Nullerjahren Pop-Beauftragter der SPD war. Und natürlich haben sich ziemlich viele Leute über ihn lustig gemacht. Aber ziehen wir mal die Häme ab, die es natürlich damals gab. Eigentlich braucht doch die Popmusikbranche wirklich mehr Lobbyarbeit und Aufmerksamkeit, oder?
Also die Popmusikbranche nicht, sondern die Musikbranche als Ganzes, weil es geht allen gleich. Im Grunde ist es ja die Aktion der vielen Künstler und Künstlerinnen, geht es so den Crews dahinter. Da ist es dann auch egal, ob es das Theater ist oder die Performance-Bereiche oder die Musik. Aber innerhalb der Musik ist es eben tatsächlich so, dass wir eigentlich musikwirtschaftlich eine sehr gut aufgestellte Branche sind, was die Lobbyvereinigungen angeht. Das heißt, die ganze Lobbylandschaft ist sehr diversifiziert. Es gibt Veranstalterverbände, es gibt Musikräte, es gibt Bundesverbände für Musikindustrie, es gibt die GVL, die GEMA, die Künstlersozialkasse, es gibt alles Mögliche. Es gibt auch den BV Pop, es gibt auch die Music Women Germany, es gibt viele lokale Verbände. Aber es gibt keine sogenannte, in Anführungsstrichen, Gewerkschaft für Solo-Selbstständige in dem Sinne. Das heißt, das, was wir brauchen, eine Einkommensausfallversicherung für Solo-Selbstständige beispielsweise, das gibt's überhaupt gar nicht. Es gibt viele Dinge nicht, auch kein Grundeinkommen und ähnliches, auch kein kulturelles Grundeinkommen. Aber das, was sozusagen im Grunde sehr gefehlt hat, ist die Kenntnis sozusagen der Bundespolitik ihrer Kulturlandschaft. Und wer glaubt, Sinnfindung findet nur in der Kirche statt und nicht in der Kultur, der hat den Sinn von Kultur nicht verstanden. Also da wundert man sich ja doch sehr. Im Grunde ist das, was ja auch Till Brönner schon gesagt hat und viele andere, dadurch, dass wir eben so viele unterschiedliche Verbände haben, fehlt im Grunde der Bundesverband quasi für Musiker, Musikerinnen, DJs und vielleicht auch noch die Crew. Aber im Grunde das, was hier fehlt, aus meiner Sicht, ist sozusagen das Thema EinzelunternehmerInnen oder Solo-Selbstständige genannt, dass sich hier sozusagen bekannt gemacht wird mit den Arbeitsbedingungen, die selbst geschaffen wurden von der Politik.
Vielen Dank für diesen Querverweis auf unseren Podcast von vergangener Woche. Da kann man das nochmal genau nachhören mit Alexander Kritikos, der nämlich genau das anprangert, dass die Solo-Selbstständigen da irgendwie nicht so richtig ins Schema passen. Weder Angestellte sind noch eben so richtig groß klassische Unternehmerinnen oder Unternehmer. Aber ich will jetzt gar nicht den Spalter spielen, aber wenn man sich jetzt mal anguckt, staatlich geförderte und man muss es ja so sagen, häufig klassisch würde man E-Musik sagen, denen geht's doch deutlich besser, oder? Die sind alle noch fest angestellt, möglicherweise in Kurzarbeit, aber die müssen nicht existenzielle Sorgen haben gerade.
Also bei der E-Musik ist es im Großen und Ganzen nicht viel anders. Natürlich gibt es da angestellte Verhältnisse, aber natürlich gucken auch die in die gleiche Röhre wie wir. Und insofern ist das nicht genrespezifisch, sondern das geht einmal durch die ganze Branche.
Dann wären wir doch mal ziemlich konkret, was die Branche angeht. Eine Möglichkeit von Musikerinnen und Musikern, gerade in der Krise, waren ja auch, und egal ob U oder E, Live-Konzerte, Livestreams. Man konnte da auch ein bisschen spenden. Manche haben auch Autokonzerte oder ähnliches gegeben im Autokino. Wie groß ist denn die Gefahr, dass sich durch solche Konzertstreams vielleicht auch eine Umsonstmentalität breitmacht?
Ja, die Umsonstmentalität ist ja schon da. Also die ist ja, was den Streaming-Bereich angeht, für die Live-Formate eigentlich nie weg gewesen, würde ich jetzt mal sagen. Also insofern, es ist natürlich immer die Gefahr, dass die Dinge, die umsonst sind, auch keinen Wert haben. Und was keinen Wert hat, wird wieder nicht bezahlt. Also insofern geht es eben darum, jetzt in dieser Produktionsphase tatsächlich zu gucken, wie kommen wir zu Monetarisierungsmodellen, die tatsächlich auch tragen. Wir haben die erste Welle der Digitalisierung sozusagen überstanden. Wir werden auch die zweite überstehen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich in dem Moment so, in dem wir uns ins Netz begeben und dort Streaming-Konzerte geben als Musikerin oder als DJ, bin ich jetzt in Konkurrenz mit der ganzen Welt. Vorher hatte ich eben meinen lokalen Bezug. Ich stehe auf der Bühne, vor mir ist mein Publikum. Das kann ich anfassen, das kann ich sehen. Und zwar in echt, Zeit sozusagen. Und jetzt sind eben diese Streaming-Formate, werden ja vor leeren Hallen sozusagen gespielt. Und ich habe keinen Bezug, keinen tatsächlichen Bezug zu meinem Publikum. Das heißt, auch da muss jetzt eine ganz neue Kundinnenbindung sozusagen stattfinden, damit das Publikum bereit ist, dafür etwas zu bezahlen. Das heißt, es werden neue Tools erfunden, es müssen Mehrwerte geschaffen werden, man muss irgendwie lustige Champagner verkaufen, die man dann so virtuell bekommt, ja, irgendwelche Modelle entwickeln, die dann greifen. Da sind ja viele auch unterwegs mit Ideen und so weiter, aber momentan ist das also überhaupt kein Verdienst, sondern es sind maximal Brosamen, die nicht mal die Produktionskosten auffangen.
Hello, mein Name ist Betteroff, ich bin Musiker und ich habe die Zeit während Corona natürlich viel genutzt, um zu schreiben. Das war echt ein großes Glück auch, dass die Welt sich so runtergefahren hat und damit, dass es keine Konzerte gab und man nicht ins Studio konnte und man nicht raus durfte und so. Da hatte man echt einen wahnsinnigen Fokus auf Texte, aufs Schreiben und das hat mir schon echt krass gut getan, auch mich so damit nochmal so richtig zu befassen und das nicht so on the run zu machen, wenn der Rubel rollt, sondern echt sich so richtig darauf nochmal konzentrieren zu können. Das war echt eine große Sache. Ich hatte dann auch noch wahnsinniges Glück, dass ich von der Initiative Musik gefördert wurde und jetzt auch wieder gefördert werde. Das ist eine unfassbare Hilfe für ganz viele Musiker und Musikerinnen, die da aufgenommen werden, weil es einem einfach wirklich die Möglichkeit gibt, ohne finanziellen Druck und vor allen Dingen mit den finanziellen Mitteln der Initiative Musik, die Dinge genauso machen zu können, wie man das gerne machen möchte. Und das ist für Künstler und Künstlerinnen eine riesige Hilfe. Und davon durfte ich profitieren und darf davon auch profitieren. Und das ist wirklich eine unfassbare Unterstützung. So. Ja, ansonsten war das so bei mir, dass ich so gerade dabei war, live zu spielen und mit meiner Debüt-EP so ein bisschen zu touren. Und das wurde dann echt ziemlich zerschnitten, diese ganze Geschichte. Ich konnte dann im September so ein bisschen so eine kleinere Tour spielen, als es mit so einem Hygienekonzept wieder möglich war und so. Aber das hat sich natürlich auch noch nicht so richtig angefühlt wie eine richtige Tour. Deswegen bin ich jetzt vor allen Dingen natürlich sehr, sehr froh über jedes Streaming-Konzert, was ich irgendwie spielen kann, über alles, was reinkommt und über alle Veranstalter und Veranstalterinnen, die sich da echt so Mühe geben und da geile Konzepte ausarbeiten, dass da Leute bei ihnen auftreten dürfen. Ich freue mich aber natürlich wahnsinnig auf den Sommer, weil ich auch hoffe, dass es natürlich mit einem Hygienekonzept dann möglich ist, wieder Open Airs zu spielen und auf Festivals zu sein. Das ist gerade so ein bisschen mein Ausblick, auf den ich mich sehr, sehr freue. Ciao.
Jetzt hieß ja in den letzten Jahren immer, Bands oder auch Künstlerinnen und Künstler, die produzieren Alben eigentlich nur noch, damit die dann auf Tour gehen können, weil dort eigentlich das Geld verdient wird. Geht das überhaupt noch im Jahr 2021, ein Album veröffentlichen, ohne danach auf Tour zu gehen?
Es bleibt einem gar nichts anderes übrig. Also ich habe den Eindruck, dass momentan extrem viel produziert wird. Also die Artists, mit denen wir hier zusammenarbeiten, das sind ungefähr so 3000, die in Hamburg sich aufhalten und hier über uns assoziiert sind. Da wird produziert, was das Zeug hält. Also Musik, Content, audiovisuelle Inhalte, Stories, die vernetzen sich, bilden sich weiter, bleiben dran, zeigen Haltung und bilden Banden, um es mal so auszudrücken. Sie weichen sozusagen als Artists immer noch nicht so gerne vom Album ab, um es mal so zu sagen. Also im Grunde sind wir ja schon in so einer Track-by-Track-Vermarktung. Aber trotzdem wird das Album immer noch geliebt von der Kunst und produziert. Und da wird jetzt eben geschnitzt an digitalen Tourneen, ne? An digitalen Präsentationen, die eben ein bisschen anders aussehen als vorher. Es werden mehr Videos gemacht, mehr audiovisuelle Inhalte produziert, auch für Festivals, die gegebenenfalls digital stattfinden. Also insofern, das ist eine schwierige Zeit. Das sind ganz viele Produktionen, die sich werden nicht verkaufen lassen, die nicht die Öffentlichkeit finden. Die Branche leidet darunter, eben nicht neue Artists auf der Bühne zu entdecken und neue Signings zu haben, also neue Verträge in der Plattenfirma, mit einer Plattenfirma zu haben. All diese ganzen Dinge. Was verkauft wird, sind Tracks. Das sehen wir an den Umsätzen im Bereich Recorded. Jetzt in der Musikbranche, ich weiß nicht, plus 9% waren es, glaube ich. Aber im Live-Bereich sieht das halt ganz anders aus.
Hallo, ich bin Johannes Strate, Sänger der Band Revolverheld aus Hamburg. Und bei uns ist es im Moment so, dass wir einfach unser Business total verändert haben. Wir schreiben einfach durchgängig Songs, gar nicht mehr jetzt projektbasiert für ein Album, sondern dadurch, dass wir eben nicht auf Tour sind, schreiben wir sehr viel, produzieren am laufenden Bande, nehmen auf und werden aber ein Album eigentlich erst rausbringen, wenn es auch wieder klar ist, dass man auf Tour gehen kann. Mittlerweile ist es ja für Musiker einfach so, dass man Alben macht, um eben auch touren zu können, und damit verdient man seinen Lebensunterhalt. Letztes Jahr haben wir mitten in Corona eine Single rausgebracht, die auch ganz gut im Radio lief. Das ist im Moment quasi unser Geschäftsmodell, Musik veröffentlichen. Und davon zu leben, wir haben letztes Jahr Autokino-Konzerte gespielt, damit kaum Geld verdient, aber haben einen Großteil unserer Crew mitgenommen, damit die einfach auch ein bisschen in Lohn und Brot stehen, da es natürlich immer noch so ist, dass Solo-Selbstständige ein bisschen vom System vergessen werden. Viele Leute aus unserer Crew haben umgesattelt, sind jetzt irgendwo angestellt, haben komplett andere Jobs, haben die Branche gewechselt, und wir versuchen immer weiter mit unserer Crew im Austausch zu sein. Ich bin mir nicht sicher, wenn wir nächstes Jahr wieder auf Tour gehen sollten, ob es dann überhaupt noch genügend Crew-Leute gibt, weil einfach dieser Beruf gerade zum Teil ausstirbt, was ich wahnsinnig traurig finde. Und das, was wir vor allen Dingen wesentlich machen, ist, da es eben keine Perspektive gibt, arbeiten wir von Woche zu Woche. Wie gesagt, wir schreiben Songs, gucken, wie sich die Situation entwickelt, veröffentlichen vielleicht den einen oder anderen Song. Hinter den Kulissen wird natürlich an alternativen Konzertmöglichkeiten gearbeitet. Aber es ist natürlich für uns schon auch sehr ungewöhnlich, und wir üben uns in Flexibilität und Geduld und versuchen nicht wahnsinnig zu werden.
Jetzt ist natürlich, ich sag mal, so ein Erfolgsmodell für Singles oder auch Radio-Airplay, wie man es ja so nennt, kein Modell, was jetzt für jede Künstlerin und jeden Künstler in Frage kommt. Ich weiß auch gar nicht, ob man das überhaupt konkret beziffern kann, wie viele Touren im vergangenen Jahr abgesagt, verschoben und wieder abgesagt worden sind. Ein großer wirtschaftlicher Knackpunkt ist dabei ja auch die Frage, ob es eine Entschädigung gibt für die Veranstaltungen, die wegen Corona abgesagt werden mussten. Bei einem aktuellen Fall vor Gericht haben die Richter ja in erster Instanz argumentiert, naja, Absagen gehört halt zum Lebensrisiko eines Musikers oder einer Musikerin. Das ist schon ein Schlag ins Kontor, oder? Dass im Prinzip seit einem Jahr fast gar nichts mehr stattfindet und vor allen Dingen auch nicht seriös geplant werden kann, was Touren angeht beispielsweise.
Ja, das ist ein Schlag ins Kontor. Das ist ja genau das, worüber wir sprechen. Das heißt, wir schauen auf ein quasi Arbeitsverbot und eine überhaupt nicht bestehende Perspektive, dass es wieder anders wird, beziehungsweise schon gar nicht zu dem vor Corona wieder zurückkehrt. Das heißt, das ist, glaube ich, mittlerweile auch allen klar, dass es nach Corona nicht vor Corona ist, sondern das ist eine vollkommen andere Situation. Wir haben im Grunde einen zweiten Markt dazu gekriegt, also den zweiten sozusagen digitalen Markt, jetzt in so einer Turbo-Digitalität, die jetzt genutzt werden muss. Wir haben große Probleme, was eben ausgefallene Konzerte, ausgefallene Tourneen, verschobene Tourneen, die Programme der Clubs quillen über für die Jahre, aber können nicht bespielt werden. Es wird immer weiter geschoben. Das ist ja auch in anderen Gewerken so. Und es stellt sich die Frage, wer sozusagen die Verantwortung dafür trägt. Und wir alle wissen, dass das, was wir hier gerade verlieren, eine vielfältige Musikszene ist. Musiker und Musikerinnen, DJs orientieren sich oben. Sie legen ihren Beruf nieder teilweise. Und wir verlieren damit Kulturvielfalt. Und wir merken eben, dass die Strukturen, und das wissen wir ja seit Jahren, in denen wir uns bewegen, teilweise oft zarte Strukturen sind, ne? Aber teilweise prekäre Strukturen, die unwiederbringlich verloren gehen. Und diejenigen, die eben groß und stark waren vor der Krise sozusagen, die werden es danach vermutlich auch wieder sein. Und insofern müssen wir hier gucken, wo ist die Hilfe notwendig, wie können wir die Hilfen anpassen und erweitern, um das zu erhalten. Also darum geht es uns hier vornehmlich, und natürlich Arbeitsbedingungen zu schaffen, um durch die Krise zu kommen, um die Krise beruflich zu überstehen. Ne, weil die Hürden sind unverhältnismäßig hoch momentan, und ja, das ist die ganze Branche erbringt sozusagen ein außerordentliches Opfer. Auch zur Bekämpfung der Pandemie mit den ganzen Programmen und so weiter. Aber wir können eben unserer Tätigkeit nur eingeschränkt oder gar nicht nachgehen. Und das ist eben die große Katastrophe, auf die es eben momentan tatsächlich keine Antwort gibt, weil die Perspektive gar nicht da ist. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es dort auch keine gerichtliche Antwort gibt.
Hi, Thorsten Wingfelder hier, Gitarrist bei Fuel in the Slaughterhouse und Wingfelder. Krasse Zeiten. Wir haben mit Wingfelder ein Album rausgebracht, was in der Corona-Pandemie eigentlich quasi rauskam, auf 19 gechartert ist und dann quasi verschwunden ist, weil es gar nicht möglich war, Promo zu machen. Das war schon krass. Mit den Furies sind wir jetzt gerade dabei, auch unser neues Album, das erste seit 15 Jahren, rauszubringen, auch mitten rein in die Pandemie. Da ist ein bisschen mehr Tinte auf dem Füller. Und wir haben eigentlich eine Menge zu tun, machen sehr viel mit Tests. So gesehen gibt's bei uns den subjektiven Eindruck, als ob wir happy und glücklich davonschreiten. Unsere ganze Crew darbt. Da sind viele Leute in Hartz IV gerutscht und eine Leute fahren LKW und wir haben ein bisschen T-Shirt-Aktionen gemacht, die Fans kaufen konnten und das Geld haben wir dann quasi mehr oder weniger gespendet. Das machen Donuts und viele andere Leute auch. Da sind wir auch ein bisschen dabei. Uns geht's okay. Es ist auch, wenn man sich mit der Politik beschäftigt, eigentlich auch klar und ersichtlich, dass die Veranstaltungsbranche und die Kulturbranche letztlich hinten runterfällt. War klar, es gibt Netflix, es gibt Amazon, es gibt Musik, es gibt Fernsehen, es gibt Radio, es gibt DVDs, keine Ahnung, whatever. Es gibt Kleinkunstkonzerte, im Augenblick leider auch die nicht. Und da müssen wir durch diese Scheiße, glaube ich, durch. Dass das viele Leute den Kopf kosten wird, ist klar. Förderung. Es gibt Förderung, die Wingfelder zumindest auch bekommen hat, in geringen Teil. Danach haben wir das Ding abgestellt für uns, weil es von Steuerberaterseiten und von vielen Meinungen her es so war, dass es vollkommen unklar ist, ob wir die zurückzahlen müssen, ob wir die überhaupt kriegen. Und es ist schon echt schwierig. Also man muss wirklich ein halbes Studium abgeschlossen haben, um da durchzukommen. Manche machen das, viele Künstler haben sich zusammengetan, um den Wust irgendwie zu klären. Trotzdem ist immer noch Unklarheit da. Fühlt sich komisch an, man fühlt sich ein bisschen nicht geliebt, aber soll ich euch was sagen? Als wir in Amerika auf Tournee waren, habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, wenn ich sage, Fury ist eine Rock'n'Roll Band, dass alle Leute Spaß haben und uns das auch ehrlich und freundlich gegenüberbringen. Hier ist es immer noch so, dass die Menschen einen fragen, wenn man Berufsmusiker ist, ob man davon leben kann und was vielleicht der Hauptjob ist. Das merkt man jetzt auch ganz deutlich, dass also Kunst und Kultur in Deutschland echt ein bisschen spießbürgerlich angeguckt wird und eigentlich letztendlich da ist, wenn es da ist. Und wenn es weg ist, mein Gott, ne? Man fühlt sich so ein bisschen emotional nach draußen gestellt in den Regen. Unsere Branche ist eine Kreativbranche. Das heißt natürlich auch in dem hohen Alter, wo Furious ist, mit über 30 Jahren Betriebszugehörigkeit, erfinden wir uns quasi neu. Das heißt, wir denken original darüber nach, weil es auch den Plattenfirmen in den Kragen geht, ob wir mit Patreon oder anderen Geschichten uns quasi irgendwie neu erfinden, ob wir Konzerte neu erfinden, ob wir Hygienekonzepte aufstellen, wo wir spielen können. Das macht ja auch keiner für uns. So gesehen ist das wieder auch so ein bisschen Jungbrunnen. Ich will das nicht irgendwie prophetisch hochhalten, aber sagen wir so, Krisen halten einen jung. Die Krise ist krass und möglicherweise dauert sie auch noch länger, als wir denken.
Jetzt gibt es ja aber auch ein paar Leute, die sagen, naja, Musikerinnen und Musiker, die sind es ja auch gewohnt, von ein bisschen weniger Geld zu leben, dann machen die jetzt halt mal ein paar andere Jobs, aber ab Herbst wird alles wieder anders. Ich höre bei Ihnen aber raus, nee, das wird nicht einfach wieder anspringen, das wird nicht wieder wie vorher.
Nee, also daran glaube ich nicht. Wir hoffen das natürlich, aber es gibt überhaupt keine Grundlage auch für diese Annahme. Denn wir haben jetzt politische Inzidenzwerte, die gedehnt werden, je nach Gusto. Wir sehen, dass jetzt erst an einer Schnellteststrategie gebastelt wird, wo man sich fragt, was haben die denn da das ganze Jahr gemacht? Und ansonsten versuchen wir hier jetzt gerade mit der Perspektive überhaupt den Inzidenzwert 50 erreichen zu können, irgendwie wieder aufzumachen. In einigen Fällen, das ist schon mal ganz positiv, aber das wird dann in 2 Wochen wahrscheinlich wieder vorbei sein, weil es eben keine politische Strategie der Eindämmung in einem Maße gibt, die wir bräuchten, damit wir planen können. Und diese Nichtplanbarkeit ist das, was alle im Grunde so fertig macht, dass man von einem Tag, von einem Monat, von einer Woche auf die nächste lebt mit sehr wenig Geld oder mit Hartz IV oder was auch immer, ersparten und beiseite gelegten, so noch jemand was hat. Aber die Planbarkeit dieses Jahres oder der nächsten Monate ist einfach überhaupt gar nicht gegeben.
Stichwort politische Verantwortung und Planbarkeit. Manchmal ist ja da der Blick über den Tellerrand oder, um es ganz konkret zu machen, über die Landesgrenzen auch ganz sinnvoll. Gibt es denn was, was, weiß ich nicht, die Franzosen, Österreicher oder Schweden in der Covid-19-Pandemie in Bezug auf die Kreativbranche besser machen?
Das kann ich eigentlich gar nicht so sagen, weil es ja auch sehr geschwankt hat zwischendurch. Also man hat ja dann manchmal in ein Land geguckt und hat gesagt, oh, die machen es irgendwie besser. Ich habe nichts gesehen, was mich jetzt besonders überzeugt hätte, aber eben politisch, was die Impfstrategien und was die Schnelltestorganisationen, Strukturen angeht, ist da eben weit besser gehandelt worden. Wir haben hier in Hamburg beispielsweise beim Reeperbahn-Festival auf einer relativ großen Innenstadtfläche hier auf St. Pauli den Ernstfall mit den Hygienekonzepten der Zukunft gestaltet und gebaut, und es hat sehr gut funktioniert. Die Branche ist sehr gut vorbereitet, was Hygienekonzepte angeht, was Belüftung mittlerweile angeht und so weiter. Es gibt natürlich im Clubbereich Probleme, weil viele Clubs einfach so eng und klein gestrickt sind, dass sie da gar nicht den Hygienevorschriften entsprechen können. Aber die größeren Venues und Plätze, also Outdoor auch, da geht das natürlich schon. Darauf werden wir uns einstellen. Darauf haben wir uns letztes Jahr schon eingestellt. Das schafft die Musikbranche eigentlich sehr gut. Ich mache mir da eher Sorgen sozusagen um die kleineren, zarteren Strukturen, die die Vielfalt ausmachen. Die großen, sag ich jetzt mal, Veranstaltungen und Clubs, die auf Plätze ausweichen oder mehr Quadratmeter haben, die haben sehr gute Konzepte. Das Problem ist nur immer wieder am Ende auch für die Großen. Es trägt sich einfach nicht. Und man kann einfach nur einen Bruchteil der Menschen dann in eine Halle lassen oder in einen Raum oder einen Saal, von dem kein Unternehmen sich tragen kann, keine Veranstaltung sich tragen wird. Das heißt, wir müssen hier in so einen subventionierten Bereich rein, und bisher sozusagen ist die Aussicht darauf, dass das die nächsten Jahre so weitergehen könnte, wirklich schwierig.
Hi, my name is Louisa. I am a DJ, producer and artist based in Paris. I make post-alternative industrial pop, if you had to name it. Also, I co-host a podcast called Sober Sex, and I run a record label called RAR with my creative partner, Maelstrom. Right in this very moment, I'm doing okay. I'm in recovery from drug and alcohol abuse and have been for some time, and I'm finding that the tools I've picked up in 12-step fellowship really useful. So that looks like keeping my focus on the day I'm in, trying to be of service, and really practice gratitude. I'm finding that these are skills that are coming in handy at the moment when it's easy to slip into depression or anxiety if I'm not really actively trying to take good care of my mental and emotional health. In practice, I spend my time doing mostly physical activities, so yoga, strength training, HIIT, running, biking, horseback riding, and working on music. And I started the podcast in confinement, so that's been a really awesome way to connect and have meaningful conversations. I've also upped my meditation practice, and I've been working on my French, so I'm like a shark. Like, I just keep it moving. In terms of funding, I've gotten grants from Music Cares, SACEM, and I'm lucky enough to be based mostly in France. So touring artists here essentially have DJ unemployment, effectively, which is really, really saving my life right now. In terms of visibility, I'm in the middle of an album campaign at the moment, which is weird, because it can definitely feel like shouting into the abyss, but I'm trying to promote this record by doing a lot of live stream DJ sets, interviews, mixes, podcasts, trying to keep putting the work out into the universe and defending it lovingly and trying to stay out of the results. So thanks for asking.
Dann schauen wir mal ganz konkret auf Ihre Arbeit und Ihren Verein. Sie haben verschiedene Fonds ins Leben gerufen, um Musikerinnen und Musiker in der aktuellen Krise auch wirklich zu helfen und zu unterstützen. Zum Beispiel den Gagenfonds. Wie sieht denn das konkret aus, was Sie da machen?
Ja, das, was wir da tun, wir haben also in Zeiten von Corona relativ schnell und ad hoc reagieren müssen, weil wir ein lokales Netzwerkbüro sozusagen sind, bei dem so ungefähr 3.500 Musiker in der Stadt Mitglied sind, assoziiert sind. Das ist ein Verein. Und da ging das natürlich sofort die Wogen hoch. Das heißt, wir haben Spendenaktionen gemacht mit Hamburg Music Export, Support mit Spendenshops. Wir haben Streamingbühnen installiert quasi mit verschiedenen Leuten hier. Wir haben einen Beratungspool entwickelt. Wir haben einen Soforthilfefonds entwickelt und so weiter. Aber wir haben eben auch den Hamburger Gagenfonds gleich am Anfang der Pandemie konzipiert und beantragt. Das hat dann ein bisschen gedauert, bis das durch ist. Ja, normal immer bei der Behörde, aber wir haben ihn. Das heißt, ich kann in Hamburg, wenn ich irgendwo gespielt habe als Musikerin oder DJ in einer öffentlichen Veranstaltung, ob Streaming oder live, ich kann eben mir vom Hamburger Gagenfonds die Gage dafür, die der Veranstalter, die Veranstalterin momentan nicht zahlen kann, zurückholen. Das heißt, kleine Bands können 250 Euro pro Nase, maximal 1000 Euro pro Band für ihren Auftritt bekommen und Bands, die mehr als 200 Zuschauer ziehen, können 500 Euro pro Nase, maximal 2000 Euro pro Band sich holen von der ausgefallenen oder nur teilbezahlten Gage. Also wenn jetzt jemand ein Streaming-Konzert macht, in einem Club beispielsweise über eine Plattform wie beispielsweise dringeblieben.de und der kann nur 50 Euro zahlen, weil er momentan selbst ihm das Wasser bis zum Hals steht, dann stocken wir quasi auf den eben von mir genannten Betrag. Genau, und dafür haben wir jetzt insgesamt 750.000 Euro zur Verfügung aus Hamburg und das machen wir dieses Jahr noch so weiter. Das läuft sehr gut an und hilft schon mal ein bisschen, muss man sagen.
Kann ich mir vorstellen, dass das für Künstlerinnen und Künstler wirklich eine Hilfe ist und das Geld kommt von der Stadt Hamburg?
Genau, es kommt von der Behörde für Kultur und Medien hier in Hamburg und gemeinsam mit der Behörde haben wir das ins Leben gerufen und genau, und machen das dieses Jahr auch noch so weiter. Wir haben einen Projekthilfefonds noch zusammen mit der Haspa Musikstiftung hier in Hamburg, wo ich glaube jetzt noch bis zum 2 Tage noch sich Hamburger Bands bewerben können und MusikerInnen und DJs für ein Projekt, was sie haben, kriegen die pro Nase 1000 Euro. Wir haben einen Soforthilfefonds, der 3-mal im Jahr ausgezahlt wird, wo die Bands wirklich nur schreiben müssen, wie es ihnen geht. Und dann kriegen sie 400 Euro auf die Hand, damit sie sich mal ein paar Nudeln kaufen können. Also solche Sachen setzen wir hier oben. Und dafür brauchen wir natürlich die Spenden und Menschen, die Ideen haben oder Geld überhaben oder geerbt haben oder sowieso im Sitzen schlafen müssen, weil sie zu viel davon haben. Weil das, was wir hier brauchen, ist tatsächlich eine Direkthilfe. Ne? Also die meisten Programme sind für Projekte oder sie sind eben für Betriebskosten und davon kann man seinen Kindern keine Mayo auf die Spaghetti machen, wollte ich gerade sagen, kein Ketchup. Genau.
Hallo, ich bin Peter Licht und ich bin Musiker, ich bin Sänger, ich bin Autor. Ich schreibe unter anderem für Theater, ich schreibe Theaterstücke und ja, vor allen Dingen aber bin ich Musiker und gerade zur Zeit bin ich erst recht Musiker, weil ich bringe gerade eine neue Platte raus und ja, die Platte heißt Beton und Ibuprofen und die kommt im März, 5. März kommt die raus und ich merke gerade, dass das jetzt in Corona-Zeiten total wichtig ist für mich und dass es sich gut anfühlt, was zu veröffentlichen. Und ich kenne jetzt Kollegen, die haben ihre Veröffentlichung um sehr lange, bis zu einem Jahr oder noch länger geschoben, weil da auch das Live-Ding so groß und so viele beteiligt sind, mehr als jetzt bei mir. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich das nicht getan habe, sondern dass ich jetzt das rausbringe. Gerade weil auch das Album viel mit der aktuellen Situation und mit der Stimmung zu tun hat und da bin ich irgendwie froh, dass es jetzt rauskommt und dass da eine Resonanz entsteht und dass man wo reinfunken kann. Ja, wie habe ich die Zeit, wie habe ich die empfunden, wie habe ich das überbrückt? Ich habe gar nicht den Eindruck, dass ich was überbrücken müsste. Ich habe den Eindruck, es gibt eigentlich noch irgendwie viel mehr zu machen, weil die ganzen Abläufe so indifferent geworden sind. Und Ja, und weil das Leben sich so reduziert auf Bett, Tisch, Bildschirm und dass man irgendwie auf diese Weise gar nicht mehr zu seinen eigentlichen Sachen kommt und dass das eigentlich noch mehr Zeit nimmt, als es gibt, weil man ja eigentlich denken könnte, es gibt viel mehr Zeit, aber das empfinde ich irgendwie nicht so. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Geschäftsmodell Musik, wie sich das entwickeln wird in diesen Zeiten, wo es keine Live-Einnahmen mehr gibt. Und die ganzen letzten Jahre, eigentlich die letzten 10 oder ja oder 20 Jahre, sind ja geprägt davon, dass der Tonträger an sich eigentlich keinen Wert mehr hat, sondern nur durch Live-Einnahmen das ganze Ding noch funktioniert. Und wenn jetzt auch keine Live-Einnahmen mehr da sind, dann heißt das eigentlich, man kann Popmusik so nicht mehr finanzieren. Und ja, ich denke, da muss ich was verändern. Am liebsten wäre es mir, wenn zum Beispiel Spotify, wenn da relevante Einnahmen zustande kämen. Und ich bin absolut der Meinung, dass es einfach nicht sein kann, dass Unternehmen wie Spotify oder wie Apple, Google, YouTube, dass das die reichsten Konzerne dieser Welt werden und dass auf der anderen Seite nur minimale Beträge an die Leute ausgezahlt werden, an die Bands und an die Musiker, die das machen. Ja, ich denke, das muss ich unbedingt verändern. Eigentlich ist sowas wie Spotify ja eine tolle Einrichtung und ein sehr gutes Tool. Aber ja, die Entlohnung ist einfach so, dass es nicht mehr funktioniert. Ich finde, das ist ein astreines Lehrstück zum Thema Kapitalismus. Und das auch wieder eigentlich, das hat fast was mit Kolonialisierung zu tun. Es werden neue Weltreiche entdeckt. Das ist in dem Fall die digitale Welt. Und die Leute, die da reingehen, die erobern einfach die neuen Kontinente und die ziehen sich einfach den Nutzen daraus. Und in dem Fall sind die Usurpatoren oder die Kolonisatoren, das ist dann eben Apple oder Google oder Facebook oder ja, wie sie alle heißen. Und die schaffen dann die Struktur und man hat gar keine andere Möglichkeit, außer dass man, wenn man noch irgendwie mitspielen will, dass man da, ja, dass man sich dem unterordnet. Und ja, ich finde es interessant, wie sich das entwickeln wird. Und wenn überhaupt gar kein Geld mehr da in das zu verdienen ist, dann muss es eben staatliche Kulturförderung geben. Und man sieht ja in anderen Kulturbereichen wie im Tanz oder wie in der freien Theaterszene, Performance-Szene, dass es schon relevantes Geld gibt, was an Kulturförderung ausgekehrt wird. Und ich habe den Eindruck, dass die ganze Pop-Szene eigentlich erst seit 5 Jahren begriffen hat, dass es in die Richtung weitergehen muss, dass man viel mehr Lobbyarbeit machen müsste und ja, Konzepte hinstellen müsste, dass relevante Förderung da ist. Ja, also die traditionellen bürgerlichen Kultursparten wie Oper, Tanz oder auch Theater werden einfach extrem viel mehr staatlich gefördert als der Bereich der Popmusik. Und ja, da muss ich die Musikbranche und auch die Popmusikbranche auf den Hosenboden setzen und einfach mal angucken, was in anderen Sparten, was da für Gelder fließen und sich daran orientieren.
Greifen wir doch die Idee von Peter Licht mal ein bisschen auf. Wenn Sie jetzt das Geschäftsmodell tatsächlich ändern könnten für die Musikbranche, erstens, wollen Sie das überhaupt? Und zweitens, wenn ja, wie würde das denn aussehen, ein anderes Geschäftsmodell? Wäre da eine Subvention zum Beispiel ein Teil des Systems, so wie Sie es vorhin auch skizziert haben?
Subvention im Sinne von Investitionen?
Ja, aber auch im Sinne von staatliche Gelder und so.
Ja, staatliche Gelder, für mich ist das ja eigentlich eine Investition des Staates, weil wir übernehmen hier was er selber alleine nicht kann. Und insofern ist das für mich eigentlich gar nicht eine Subvention im klassischen Sinn. Eine Kulturförderung ist für mich eine Investition. Und die haben wir ja im ganzen Land, Gott sei Dank. Ansonsten würde es weder unseren Verein geben, noch viele, viele andere. Die Clubförderung ist flächendeckend sozusagen in unserem Bundesland, aber auch in Berlin und in vielen anderen mittlerweile gar nicht mehr wegzudenken, weil auch da die Wertschöpfungskette so, wie sie mal funktioniert hat, nicht mehr funktioniert durch vielerlei Gründe. Also es gibt viele Dinge, die man ändern können und können müsste, ändern müsste und könnte, so rum. Aber jetzt aus der Hüfte heraus möchte ich da nicht drauf schießen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die Investitionen sozusagen, kulturelle Investitionen in die Stadt, kulturelle Investitionen auch aus der Privatwirtschaft, dass aber auch eine Veränderung sozusagen der prozentualen Beteiligung von Firmen wichtig ist, auch gerade was beispielsweise Streaming-Tantiemen angeht und so weiter. Also da wären Veränderungen gut denkbar. Aber da müsste man sich natürlich irgendwie zusammensetzen und das in der Tiefe durchdenken, wo man dahin will.
Das machen wir vielleicht in einer anderen Podcast-Episode mal. Andrea Rothaug sagt das. Sie ist Geschäftsführerin vom Verein Rock City, Hamburgs Zentrum für Popularmusik. Und ich sage Dankeschön für die Beobachtungen und Gedanken.
Gerne. Dankeschön.
Und an dieser Stelle möchte ich auch noch den Musikerinnen und Musikern für ihre Statements hier in dieser Episode danken. Das sind die Musiker Betteroff, Johannes Blindhofer von der Band Kalk, Johannes Strate von Revolverhead, DJ'n und Produzentin Luisa, Musiker und Autor Peter Licht, Susi Bums von der Punkrockband The Screenshots und Gitarrist, Sänger und Songschreiber Thorsten Wingenfelder. Danke auch an Frank Dahlmann aus dem Brand 1 Team für das Einsammeln und Koordinieren all der hörenswerten Stimmen. Ich weiß, dass das auch ein sehr aufwendiges Projekt gewesen sein muss. Vielen Dank auch dir. Wenn euch diese Folge gefallen haben sollte und ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr das macht, egal auf welcher Podcast-Plattform oder mit welcher Podcast-App. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music oder auch bei Google Podcasts. Bei Google Podcasts einfach oben auf das Plus und das Wörtchen abonnieren drücken und dann können wir uns schon nächste Woche Freitag hier wiederhören. Bis dahin, keep on keeping on.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Javan Wenz. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.